man läuft mit offenen Augen durch die Welt. Und wenn man dann sieht, dass es Menschen eben vielleicht nicht so gut geht wie uns selbst, geht es einem immer noch millionenmal besser als ganz vielen anderen. Also wenn man sagen würde, absolute Inklusion und es ist kein Thema mehr, wären 10, dann stehen wir bei 4.
Was in den Ländern, in denen wir unterwegs sind, nochmal viel dramatischer ist als in Deutschland, ist wirklich die Ausgrenzung und die Stigmatisierung.
Wir können nichts dafür, dass wir so sind, wie wir sind und dass es uns so gut geht. Genauso wenig können andere Menschen dafür, dass es ihnen nicht so gut geht.
Es sind genug Papiere auf der politischen Ebene unterzeichnet und wir können, glaube ich, ganz viel bewirken, wenn wir einfach machen. Der Weg entsteht beim Gehen.
Mit Menschen. Der Miserio-Podcast mit Jan-Malte Andresen.
Da sind wir wieder. Wir sind zurück, ihr seid zurück. Das ist schön. Oder vielleicht hört ihr auch zum ersten Mal rein. Das ist umso schöner. Also herzlich willkommen bei Mitmenschen. Das ist der Podcast von Miserio. Was machen wir hier? Hier treffen Prominente auf Menschen, die helfen im Rampenlicht oder auch im Schatten. Dann auf Menschen ja mit Haltung, mit Herz und mit im Bestfall ja vielleicht auch Geschichten, die berühren und die uns auch dazu bringen, ja auch Haltung zu zeigen. In dieser Folge 2. Beeindruckende Frauen treffen aufeinander. Die eine steht seit Jahren in der Öffentlichkeit, souverän, empathisch, engagiert. Die andere arbeitet bei Miserio, also eher im Hintergrund in einer Welt, in der Mitmenschlichkeit eben auch oft überlebenswichtig ist. Unser Promi-Gast heute, Claudia Kleinert. Claudia, wie schön, dass du da bist. Hallihallo.
Hallo Jan-Malte, ich freue mich total, dabei sein zu dürfen.
Die Frage, wie ist das Wetter, kannst du nicht mehr hören, nehme ich an. Ne? Ich würde mich auch nie trauen, sie zu stellen.
Doch, das ist ja ganz klassisch der Satz, der den meisten bei mir, wenn sie mich sehen, zuerst einfällt. Also doch, klar kann ich ihn hören. Aber meine Antwort ist fast immer, keine Ahnung, weil kommt ja drauf an, wann genau und wo. Weil die meisten Leute, egal wo ich in Deutschland unterwegs bin, wie wird denn das Wetter und kommen irgendwie aus Hamburg und wir sind in München, passt dann meistens nicht so.
Wir kennen dich aber eben als Wettermoderatorin der ARD, aber wer jetzt nur Wetter sagt, der tut dir wirklich Unrecht. Du bist Unternehmerin, du bist Coachin, Rednerin, Buchautorin und vor allen Dingen engagierst du dich auch mit Herzblut für Kinder mit Behinderung zum Beispiel, für Inklusion, für Bildung, für Teilhabe. Habe ich das fürs Erste richtig wiedergegeben, hoffe ich?
Ja, vollkommen.
Weil wir haben noch eine lange Liste, die werde ich nachher vorlesen. Trotzdem lasse ich die nicht raus aus der Wetternummer. Das hier ist heute die 39. Folge von Mitmenschen. Das war jetzt sehr leicht nachzuzählen. Weißt du, wie oft du Wetter präsentiert hast?
Oh, Hilfe, nee. Also du musst dir vorstellen, ich mache oder wir machen jeweils bei uns 10 Sendungen am Tag. Ich mache das seit ungefähr 20 Jahren, so zwischen 10 und 12 Tage im Monat. Ein paar tausend Mal kommen da sicher zusammen.
Ich darf euch meinen zweiten Gast vorstellen. Das ist die Jacqueline. Jacqueline Sinzig, Projektreferentin bei Miserio für Israel, Palästina, für Ägypten. Sie koordiniert Projekte. Da geht es oft um Bildung, um Gleichberechtigung, um Inklusion. Und Jacqueline weiß aus erster Hand, wie unterschiedlich Lebensrealitäten sein können und was es braucht, um echte Veränderung zu schaffen. Jacqueline, herzlich willkommen auch an dich.
Danke, Jan, für die Einladung. Schön, wieder hier zu sein.
Ja, eben. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer kennen dich aus der Folge mit Raoul Krauthausen. Können wir auf jeden Fall empfehlen, die nochmal anzuhören, oder?
Das war eine tolle Folge. Ich finde Raoul eine super spannende Persönlichkeit.
Absolut. Was weißt du über Claudia Kleinert?
Ich sehe sie öfter mal, wenn sie das Wetter präsentiert und ich habe hier schon in Vorbereitung gelesen, dass sie so wahnsinnig viel mehr macht und ich freue mich auf den Podcast und da einfach mehr zu hören, was Claudia Kleinert sonst so macht.
Eben, es ist ihr eben wichtig, nicht nur übers Wetter zu sprechen, sondern auch Haltung zu zeigen. Es ist dir wichtig, Claudia, ne?
Ja, ich glaube, wir können nur so zusammenleben. Also erstens ist es natürlich durch die Rolle, in der Öffentlichkeit zu stehen und Menschen zu erreichen, für mich sehr wichtig, Dinge weiterzugeben, die ich vielleicht mitbekomme, die andere nicht mitbekommen und darauf hinzuweisen, wie viel man selber tun kann, wie sehr man sich auch selbst engagieren kann. Und das Zweite ist, ich habe ja offene Augen, das heißt, man läuft mit offenen Augen durch die Welt. Und wenn man dann sieht, dass es Menschen eben vielleicht nicht so gut geht wie uns selbst und selbst wenn man das Gefühl hat, es geht einem ja gar nicht so gut, geht es einem immer noch millionenmal besser als ganz vielen anderen. Ich finde, wenn man ein bisschen Herz hat, muss man doch da sich engagieren und etwas tun, oder nicht?
Hm. Ja, und dann eben noch ein Gesicht, das man kennt, einen Namen, den man kennt, das kann nur hilfreich sein. Hat Jacqueline jetzt nicht Podcast, also wir sehen dich nicht. Ich habe vorhin gesagt, natürlich arbeitet man bei Miserior im Hintergrund. Du arbeitest mit Partnerorganisationen, die sind in Regionen tätig, die oft auch kaum Gehör finden. Trotzdem die Frage an dich, wie wichtig ist es auch für dich, Position zu beziehen? Vielleicht auch mal, wenn es unbequem wird.
Ich glaube, das ist enorm wichtig. Also einfach schon Position zu beziehen, darüber zu sprechen, dass es Orte in der Welt gibt, wo es den Menschen nicht so gut geht wie uns hier in Deutschland. Genau, ist super wichtig. Das ist der erste Anstoß, erstmal dafür zu sensibilisieren, dass es so viel andere Lebensrealitäten gibt, wo Menschen Unterstützung, gerade auch von uns hier im Norden, brauchen können.
Lass uns anfangen mit der Rubrik, die wir kennen und lieben und schätzen gelernt haben hier bei Mitmenschen.
Die Wertschätzung.
Claudia, auch du hast von uns eine lange Liste bekommen. 50 Werte, also Werte, die einem wichtig sind, für die man steht, stehen möchte, wahrgenommen werden möchte, danach strebt. Deine Aufgabe war, 3 davon auszusuchen. Ich nehme an, es war nicht so einfach. Oder hast du zielsicher sofort gesagt, die 3, die nehme ich?
Nein, ich musste wirklich eine Vorauswahl treffen und dann, nee, das vielleicht doch nicht, nee, eher das. Also ganz schwierig. Ich glaube, ich hätte, wenn ich jetzt hätte frei wählen dürfen, bestimmt 10 zusammenbekommen.
Du hast dir ausgesucht, die Empathie. Was bedeutet Empathie für dich im Alltag? Ist es nur ein Gefühl oder auch eine bewusste Entscheidung?
Nein, das ist vor allem eine bewusste Entscheidung. Und in meinen Coachings ist das ein ganz wichtiges Thema, weil die meisten gar nicht wissen, was Empathie überhaupt bedeutet. Das heißt also nicht nur mit anderen Menschen zu fühlen oder sich für andere Menschen, ja quasi für die Gefühle anderer Menschen zu entscheiden oder sie zu bewerten oder zu gucken und darauf einzugehen, sondern Empathie heißt, dass ich in die Schuhe anderer Menschen schlüpfe und zwar emotional. Also das klassische, ich als großer Depeche Mode Fan, walking in your shoes. Das heißt, egal, wenn jemand völlig anders ist als ich und deswegen vielleicht auch Situationen anders empfindet als ich, mir vorzustellen, wie geht es jetzt diesem Menschen, wie geht es dieser Person, wie empfindet die das, warum ist sie vielleicht verletzt oder warum leidet sie oder was ist das genau für ein Gefühl mit dem jeweiligen Hintergrund dahinter? Ja. Ich glaube, dass das immer seltener wird oder es ist halt etwas, wo man sich sehr für einen anderen Menschen interessieren muss und auch sehr viel wissen möchte oder sich interessiert, nicht nur für die Oberfläche, sondern fürs Tiefere. Und dafür fehlt heute oftmals und vielen die Zeit. Und das finde ich total schade.
Ja, das hast du schön gesagt. Ich finde immer schwierig, dass zur Empathie ja auch gehört, sich in Menschen hineinzuversetzen, die man ziemlich kacke findet.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Und dann eben, oder man findet sie vielleicht sogar ganz schlimm, weiß aber gar nicht, was für eine Geschichte oder was für ein Schicksal oder was für Erlebnisse dahinter stehen, dass jemand sich so bekloppt verhält oder so seltsam verhält und so. Und sich da die Offenheit zu bewahren, halte ich für was total Wichtiges.
Gab es in deinem Leben eine Begegnung, die dir besonders gezeigt hat, was Empathie bedeutet? Vielleicht auch im Moment, wo du selbst nicht weiter wusstest oder auf wirklich eine ganz andere Erfahrung gekommen bist?
Ja, ganz oft. Also ich hätte da jetzt gar keine spezielle, sondern gerade wenn du coachst, triffst du ja oft Menschen, die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen und sich da immer mal wieder so zurückzunehmen und zu denken, nee, guck mal, du würdest vielleicht anders reagieren, aber dieser Mensch hat das erlebt, das erlebt, das erlebt, ist in so einer Familienkonstellation. Wie würde es dir gehen, wenn du sie oder er wärst? Also gar nicht, ich habe das fast jede Woche zweimal, würde ich sagen.
Mhm. Jacqueline, Dinge erlebt haben, die wir wahrscheinlich nie erleben werden. Also solche Menschen, solche Situationen wirst du ständig erleben bei deiner Arbeit dann mit Partnern, in Krisenregionen ja auch. Also wie wichtig ist Empathie bei deiner Arbeit, vor allem ja, wenn man selbst nicht betroffen ist, aber helfen will?
Das ist total wichtig, sich dann in die Lage hineinversetzen zu können. Ich war zum Beispiel in Ägypten und habe ein Projekt besucht, wo es um Kinder mit einer Hörbehinderung geht. Und die mir gezeigt hat, dass zum Beispiel die medizinische Versorgung in dem Bereich, in der Region so schlecht ist, dass so kleine Kinderkrankheiten, die bei uns ganz schnell behandelt werden, in dieser Region, weil die ärztliche Versorgung einfach nicht da ist, zu einer Behinderung führen, dass die Kinder nicht mehr hören können. Und das schlägt ja dann oft die Tür zur Bildung einfach zu und zur weiteren Entwicklung und zum Arbeitsmarkt. Genau, und das ist immer wieder beeindruckend, wenn man in verschiedene Regionen reist und ja, sieht, wie es anderen Menschen geht und welche Dinge, die bei uns zur Normalität einfach gehören, dort gar nicht vorhanden sind.
Jetzt sind wir schon voll im Thema, ne? Inklusion soll so unser Thema sein, wenn wir so einen Begriff über diese Folge stellen wollen. Aber wir wollen ja die zwei anderen Werte noch schnell unbedingt mitnehmen. Claudia hat sich noch für die Leidenschaft entschieden. Wie leidenschaftlich bist du?
Sehr. Ich kann auch nur Dinge gut machen, wenn ich mit Leidenschaft dahinter stehe. Also wenn ich es wirklich gerne mache oder einen Beweggrund habe, etwas zu tun. Und bei fast allen Dingen mache ich sie mit Leidenschaft. Sonst lasse ich sie lieber.
Und es ist immer ein toller Moment, ne, wenn aus Interesse dann echte Leidenschaft wird.
Ja, und ich kann mich sehr gut begeistern und ich bin sehr interessiert. Von daher schaffe ich es dann auch oft, eine Leidenschaft zu entwickeln. Selbst für, ich mache ja auch Moderationen, Einzelmoderationen für Unternehmen. Und dann ist eine Veranstaltung ein Thema und alle denken so, boah, wie langweilig. Nee, und ich finde das dann so richtig spannend und kann dann auch, sagen wir mal, selber mich so motivieren und so eine Leidenschaft dafür entwickeln, dass ich es rüberbringe, als hätte ich nie was anderes gemacht. Und das ist toll. Also es macht mir Spaß und es hilft mir natürlich im Job.
Das haben eine Eigenschaft, haben viele nicht, viele Moderatoren und Moderatoren. Und das, also wenn jetzt Firmen zugehört haben, ja, buchen Sie alle Frau Kleiner, weil die kann dann...
Das soll kein Werbeblock werden, aber es ist halt...
Nee, ich durfte auch hin und wieder mal irgendwelche Firmen veranstalten. Es ist oft schwierig, aber ich habe jahrelang für einen großen Gabelstaplerhersteller moderiert auf einer Messe und ich kann dir alles über die Ameise sagen und den Hubheber. Und es war wirklich so, dass man sagte, boah, ich bin jetzt voll drin und irgendwie finde ich es ganz spannend.
Ja, siehst du, genau das meine ich.
So, wie komme ich jetzt? Na doch, Neugier. Da komme ich jetzt von der Ameise zur Neugier. Du hast mal gesagt, dass du Menschen am liebsten ganz neu begegnest, ohne Vorurteile, was für sich ja schon eine wunderbare Eigenschaft ist. Was ist für dich das Besondere daran, neugierig zu bleiben?
Ja, dass du erstens offen auf Dinge zugehst, weil wenn du neugierig bist, dann hast du nicht sofort ein Bild im Kopf. Wir alle haben ja Denken in Schubladen und je schneller wir diese Schubladen dann verschwinden lassen und gucken, wie ist das wirklich, wie ist die Situation wirklich, wie ist dieser Mensch wirklich oder wie du es gerade gesagt hast, was ist eigentlich eine Ameise, was macht die, was kann die, wie viele Ameisen gibt es, warum sind die so unterschiedlich, warum sehen die so komisch aus und so weiter. Das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, immer noch so neugierig wie ein Kind zu sein. Warum ist das so? Was ist das? Und hinter Fassaden zu blicken, weil das ist für mich das Schlimmste überhaupt. Menschen, die nur auf so die eine Seite der Box gucken, statt die anderen Seiten sich auch mal anzugucken oder daran Interesse zu haben.
Ja. Jacqueline, wie wichtig ist Neugier in der Projektarbeit? Also vielleicht gerade auch, um Lösungen zu finden, die ja nicht 0815 sind?
Super wichtig, weil ich muss ja den Partnerorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, in erster Linie erstmal zuhören und schauen, was sind deren Ideen, was sind die Herausforderungen, vor denen sie stehen. Das macht mich dann natürlich neugierig, klar. Und ich komme ja auch nicht mit einer Lösung sozusagen, die ich denen überstülpe, sondern ich höre ja vor allen Dingen erstmal zu und schaue, wie können wir euch dabei unterstützen, euch euren Herausforderungen zu stellen und Lösungen für Probleme zu finden.
Menschen zuzuhören. Es verlernen die meisten oder die wenigsten tun es noch richtig. Die hören, aber die hören nicht zu. Mhm. Und das ist so wichtig bei allen Dingen, die wir im Leben tun, anderen zuzuhören und in deinem Beruf natürlich ganz besonders.
Definitiv, ja.
Ohne dass Jacqueline jetzt die anderen 47 Werte kennt, können wir, glaube ich, festhalten, Empathie, Leidenschaft und Neugier könnte auch deine Wahl gewesen sein.
Definitiv, ja. Und ich glaube, ich hätte genauso Schwierigkeiten gehabt, aus der Liste auszuwählen.
Da bin ich mal fest von überzeugt. Wir müssen die doch mal irgendwann irgendwo online stellen, weil das ist eine schöne Aufgabe für jeden eigentlich, sich das mal versuchen klarzumachen. Neugier, wir sind neugierig auf Claudia Kleinert und auf ihr Engagement. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich ein bisschen, denn ich werde jetzt einmal aufzählen. Claudia, du bist Coaching für Kommunikation, unterstützt Frauen in Führungspositionen, schreibst Bücher darüber. Du bist Botschafterin von Save the Children. Du engagierst dich bei der Kindernothilfe und bei der Lebenshilfe hier in NRW. Du engagierst dich bei der Diakonie Michaelshofen. Fahre ich jeden Tag vorbei.
Ja.
Dann bist du seit letztem Jahr Patin einer Schule in Bochum, deren Motto ist Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Du hast ein Patenkind in Äthiopien, das hast du da auch schon mal besucht. Dann gibt es ein ganz neues Projekt, für das du dich als Botschafterin einsetzt. Da geht es um Osteoporose, wollen wir auch noch kurz erwähnen nachher unbedingt. Und der Ministerpräsident Hendrik Wüst hat dir vergangenes Jahr den Verdienstorden des Landes NRW verliehen und womit ja offenbar mit Recht. Aber ich habe bestimmt noch was vergessen, oder?
Nein, weißt du, da sind ja auch Sachen bei, wo ich einmal ein Projekt unterstütze und dann bleibt natürlich der Name. Richtig tief drin bin ich in also wenn man mich anspricht, muss ich wirklich sagen, meine Assistentin sagt schon, tu mir einen Gefallen, nimm nichts mehr an, wann willst du das alles noch machen?
Ja, ich wollte fragen, wie viele Stunden so ein Tag hat bei Claudia Kleinert.
Ja, das fragen mich auch manche. Nein, es ist ja, also erstens ist das Engagement meistens ja nicht so, dass ich jeden Tag 4 Stunden dafür aufwende, sondern das ist dann mal ein Tag in der Woche oder ein Tag im Monat. Dann gibt es ein neues Projekt, wo ich sage, gut, dafür bin ich gerne auch mal für 2 Veranstaltungen oder so da und moderiere die oder unterstütze sie. Das Schöne ist, dass andere Menschen auf mich zukommen und sagen, hör mal, du bist doch da und da engagiert. Wir würden auch gerne was machen. Und ich dann quasi so zwischenschalte oder zwischengeschaltet bin. Das macht mir fast noch am meisten Spaß an der ganzen Sache. Ja, ich halte es für sehr wichtig und manche Sachen gehören ja auch einfach zusammen. Also wenn du dich für Kinderrechte interessierst, dann ist Inklusion und Menschen mit Behinderung, Jacqueline hat es ja eben auch mit erwähnt, gehörlose Menschen, also ich nenne sie nicht Menschen mit Behinderung, sondern ich sage besonders herausgeforderte Menschen, dann ist das schon mit drin. Also das heißt, wenn man sich für eins engagiert, kommt das andere schnell dazu und gehört auch dazu.
Und warum machst du das? Also was hast du Depeche Mode-Fan? Also ja. Fühlst du dich als Personal Jesus um diesen...
Nein, um Gottes Willen. Nein. Das wäre absolut vermessen. Und ich mache das, weil erstens ich gefragt werde und schlecht Nein sagen kann, muss ich in dem Fall sagen. Zweitens aber, wenn ich dann höre, um was es geht, so begeistert davon bin, dass Menschen sich einsetzen, dass was Menschen tun, zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, für Menschen mit Behinderung, also für die Lebenshilfe in Nordrhein-Westfalen. Da sind so unglaublich tolle, engagierte Männer, Frauen, Jugendliche dabei, die zusammenleben, die zusammen was auf die Beine stellen, die Sportprogramme entwickeln, die zusammen schwimmen gehen oder Basketball spielen. Egal, ob sie jetzt im Rollstuhl sitzen oder spastische Behinderungen oder Einschränkungen haben oder mit 35 einen Schlaganfall bekommen haben und jetzt unter diversen Einschränkungen oder Herausforderungen ihres Lebens damit zu kämpfen haben. Und dann finde ich es einfach wichtig, zu unterstützen und es macht mir dann auch Spaß und es gibt mir oft mehr als jeder Job, für den ich bezahlt werde. Von daher mache ich das sehr gerne. Es gibt mir viel.
Gerade Inklusion ist ein großes Thema für dich und ich behaupte mal, es liegt vielleicht auch daran, dass du in deinem Leben nicht nur Glück hattest, sei mal so, also dass du zumindest mit deiner Familie so einiges auch durchgemacht hast, worüber du offen gesprochen hast. Deswegen erlaube ich mir, das hier auch anzusprechen. Sag bitte, wenn du nicht drüber reden willst.
Nein, kein Thema.
Ist die Behinderung deines Bruders. Also er ist ein besonders herausgeforderter Mensch. Das ist ein sehr schöner Begriff, den du mir da gerade beigebracht hast. Wie sieht der Alltag deines Bruders aus?
Genauso wie meiner. Morgens aufstehen, mäkeln, er arbeitet nicht mehr aktiv. Er war in einer Behindertenwerkstatt tätig und ist jetzt quasi Sporthelfer. Das heißt, er unterstützt andere Menschen mit Herausforderungen, indem er Schwimmkurse mitbesucht, sie einweist, ihnen hilft, sie beaufsichtigt, also guckt, dass da nichts passiert. Selber begeisterter Schwimmer, ist also in einer Sportgruppe, wo er sehr viel schwimmt und das hat er 3-4 Mal die Woche. Und ansonsten ist er gerade dabei, seiner Schwester beim Umzug zu helfen, indem er die Wohnung beaufsichtigt, wenn ich nicht da bin, mir Wasser zu schleppen, Sachen zu organisieren. Am Samstag genau, war er da, als der Elektriker kam, ich nicht konnte. Also der hat einen Alltag wie ich.
Ja. Darf ich fragen, worunter er leidet? Nur damit wir das verstehen und zusammenbringen können.
Aber das ist das, was du machst, Jan-Malte, das ist ja für die meisten so.
Ja.
Also man denkt, das ist ein Leiden oder ein etwas Fehlen. Mein Bruder ist, weiß man bis heute nicht genau, also bei der Geburt könnte gewesen sein, ist aber nicht so sicher, eher bei einer Narkose, die er bekommen hat mit 7 Jahren, bei einer etwas längeren Operation, ganz einfach ein Leistenbruch, dass er Spasmen hat. Sprich, seine Muskeln ziehen sich unwillkürlich zusammen. Also wenn ich meinen Kopf gerade halte, halte ich meinen Kopf gerade. Bei ihm ist, sagt dann der Kopf irgendwie, ach, zuck doch mal immer nach links. Oder wenn du ein Glas heben möchtest, hast du nicht die Feinmotorik, das Glas gerade hochzuheben, an den Mund zu führen. Sondern bei meinem Bruder ist es so, dass er dann verkrampft und dann muss er das Glas ganz festhalten und anders halten als ich. Er läuft normal. Er spricht, weil die Feinmotorik beeinträchtigt ist, sehr undeutlich. Das heißt, wenn man ihn nicht gut kennt, versteht man ihn sehr schwer. Meine besten Freundinnen, Freunde kennen ihn und können sich mit ihm ganz normal unterhalten, verstehen ihn auch. Aber das ist so das, was ihn einschränkt. Und da sag ich mal, die Sprache ist das, was ihn am meisten einschränkt. Weil wenn du nicht mit Menschen einfach gerade raus kommunizieren kannst, sondern du so sprichst, dass man dich nicht immer versteht. Also wenn du eine fremde Sprache sprechen würdest, dann ist das für ihn eine Einschränkung.
Jetzt sagst du gerade, sein Alltag ist wie dein Alltag und in Wahrheit kümmert er sich um dich, wenn er dir beim Haushalt hilft. Aber gab es in der Phase des gemeinsamen Aufwachsens auch Phasen, in denen ja du dich mehr um ihn kümmern musstest? Stichwort Pflege auch?
Nein, überhaupt nicht. Nie.
Gar nicht.
Um Gottes Willen, da würde er sagen, geht's eigentlich noch? Der kocht sich selber Essen und bringt es mir noch rüber. Also nee, in dem Sinne gar nicht. Aber kannst dir vorstellen, du musst einen Techniker anrufen oder einen Mechaniker. Und du kannst nicht wirklich so deutlich sprechen, dass man dich versteht. Und da bin ich die Schwester, die ihn dann unterstützt. Die dann sagt, du, ich rufe da an, ich mache den Termin für dich aus. Ich organisiere die Sachen. Also alles, was so mit Bürokratie und Telefonieren oder Behörden oder Ähnlichem zu tun hat. Da bin ich sein Sprachrohr und er ist meine verlängerte Hand, wenn ich keine Zeit habe, weil ich in so vielen anderen Projekten stecke und was organisiert werden soll, wo er einfach da ist oder wo er sich mit drum kümmern kann.
Und das alles wird dein Blick auf Fürsorge, auf Inklusion vor allen Dingen, auf gesellschaftliche Verantwortung doch auch entschieden geprägt haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Gerade auch, wie Inklusion funktionieren kann. Also in meinem Freundeskreis, wenn ich fragen würde, sagt mir mal die ersten 4 Begriffe, die euch zu meinem Bruder einfallen, würde körperlich oder sprachlich eingeschränkt sicherlich nicht darunter sein, sondern ganz andere Dinge. Wie hilfsbereit oder total lustig oder immer schnell dabei, anderen zu helfen oder super im Kochen. Also das heißt, solche Sachen sind für mich oder auch für die Menschen, die uns kennen oder ihn kennen, einfach kein Thema. Und das ist gelebte Inklusion. Genauso wie ich bei Menschen nicht erst gucke, was haben sie für eine Hautfarbe, Augenfarbe, welche Sprache sprechen sie, sondern was sind es für Menschen. Und das Verrückte ist, ich bin sehr oft in Marokko oder wir, mein Bruder auch mit und Freunde in Marrakesch und mit unserem guten Freund Abdrahim, kann sich mein Bruder fantastisch verständigen. Ja, obwohl die nicht die gleiche Sprache sprechen und obwohl mein Bruder sprachlich eingeschränkt ist. Also das heißt, da gibt es diese Grenze nicht. Da gibt es das nicht, ich verstehe dich nicht, sondern mit Händen, Füßen, Blicken, Zeigen und wie auch immer versteht man sich. Und das ist für mich immer so ein tolles Beispiel von, wie man miteinander einfach umgehen und leben kann, ohne dass es Barrieren gibt. Oder wenn man Barrieren gar nicht sieht, dann gibt es sie auch nicht, vielleicht so ausgedrückt.
Wie es also sein müsste. Und doch ist es ja offenbar nicht so, denn deswegen ist es auch notwendig, dass du dich für Inklusion, für eine bessere Inklusion einsetzt. Das tust du in Reden, in Projekten, das machst du im Alltag. Wo stehen wir denn deiner Meinung nach in Deutschland?
Boah, viel zu weit hinten. Also wenn man sagen würde, absolute Inklusion und es ist kein Thema mehr, wären 10, dann stehen wir bei 4. Maximal.
Jacqueline, was würdest du sagen?
Ja, ich würde Claudia da auf jeden Fall recht geben. Also bei uns ist selbst in Deutschland, selbst wenn ich es mit anderen Ländern auch aus dem globalen Süden vergleiche, doch noch viel Luft nach oben. Also ja, 4. Also wenn man es überhaupt, wenn man Inklusion tatsächlich irgendwann zu 100% erreichen kann, dann haben wir trotzdem noch einen langen Weg vor uns.
Und das hast du auch aus persönlicher Erfahrung, wenn ich das sagen darf.
Ja, genau. Also ich habe eine Tochter mit Down-Syndrom. Das heißt, das Thema Inklusion begleitet uns jetzt auch schon viele Jahre.
Also haben wir noch einiges zu tun, wenn wir bei 4 sind. Wie ist es denn in anderen Ländern? Also wenn du da mit Partnerorganisationen zusammenarbeitest in Regionen, in denen man erstmal denken mag, Behinderung ist noch mehr Stigma, mehr Ausgrenzung, mit noch mehr fehlender Unterstützung verbunden. Ist das so oder ist das vielleicht gerade gar nicht so oder ist das auch eine 4?
Ja, also ich denke, was in den Ländern, in denen wir unterwegs sind, nochmal viel dramatischer ist als in Deutschland, ist wirklich die Ausgrenzung und die Stigmatisierung. Ne, dass man zum Beispiel als Familie ausgegrenzt wird vom gesellschaftlichen Leben, wenn man dann ein Kind mit Behinderung bekommen hat, ne? Und dann kann dieses Kind auch nicht zur Schule gehen in der Regel und dann bleibt es auch immer, naja, so eine Last in der Familie, ne? Jemand, der nicht zum Einkommen beitragen kann, weil er sie nicht zur Schule gehen konnte, keinen Beruf hat, und das ist dann halt immer so ein Rattenschwanz, der sich dem dann anschließt, was so ein Teufelskreis dann ist.
Und da gibt es auch Projekte, die Miserio dann ganz bewusst in diesem Bereich fördert?
Genau, also wir haben natürlich einige verschiedene Projekte dann zum Thema Behinderung. Das ist natürlich einmal Zugang zu Gesundheitsversorgung. Das hatte ich ja eben schon kurz angesprochen. Das ist oft nicht so einfach, dass Kinder oder auch Erwachsene Therapien oder einfach Hilfsmittel zur Verfügung gestellt bekommen, seien es Hörgeräte oder Prothesen zum Beispiel. Und dann haben wir eben Projekte, die dann nicht nur in diesem Bereich tätig sind, sondern die den Zugang zu Bildung und zu Arbeit ermöglichen. Und was ich auch enorm wichtig finde, das Empowerment von den Menschen mit Behinderung selbst und auch es gibt ja viele Organisationen von Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Behinderung, auch im globalen Süden, dass die empowert werden, dass einfach die Rechte von Menschen mit Behinderung stärker eingefordert werden können.
Und das ist ja das Schöne bei Miserio, ich habe das ja selber hier gelernt jetzt und deswegen erwähne ich es auch immer wieder gerne, dass es eben um Organisationen vor Ort geht. Das heißt, ihr unterstützt, ihr kommt da nicht rein und sagt so, hier, mach mal da, mach mal da, sondern es geht darum, dass ihr eben ganz konkret Organisationen, die es schon gibt vor Ort, unterstützt und ihnen Hilfe gibt.
Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig für Miserio, dass wir nicht da reingehen mit unseren Ideen, sondern dass wir das Potenzial, was vor Ort immer eigentlich auch schon vorhanden ist, mit finanziellen Mitteln letztendlich unterstützen, damit die ihre Arbeit da gut machen können.
Und dann ist es ja auch immer wichtig, zu gucken, ob die Hilfe auch Erfolg hat. Also in den einzelnen Projekten möchte ich fast davon ausgehen, dass es so ist, weil sonst würdet ihr das nicht tun. Aber wenn wir aufs größere Ganze gucken, in den globalen Süden, also welche Entwicklungen gibt es da im Hinblick auf Menschen mit Behinderung?
Ich würde jetzt einfach mal vom Global Disability Summit kurz erzählen. Das ist eine Veranstaltung, die alle 3 Jahre stattfindet und in diesem Jahr in Berlin stattgefunden hat. Und es geht eben darum, Menschen mit Behinderungen und Organisationen von Menschen mit Behinderungen zusammenzubringen, denen eine Stimme zu verleihen, sich gemeinsam zu vernetzen und zu stärken, damit vor Ort die Bedingungen besser werden. Und dieses Jahr in Berlin war das total wichtig, dass jetzt das erste Mal auch ein Abschlussdokument des Gipfels verfasst wurde mit der Amman-Berlin-Erklärung, die einfach festgehalten hat, dass sich alle Länder, die diese Erklärung unterzeichnen, und das waren zum Ende des Gipfels schon 71 Länder, dass sie sich dafür einsetzen, dass alle Entwicklungsprogramme Menschen mit Behinderung einbeziehen und eben für diese zugänglich sind und sich dafür aktiv einsetzen. Und das zweite Ziel, dass mindestens 15% der Mittel für Entwicklungshilfe den Menschen mit Behinderung und dem Ziel der Inklusion zugutekommt. Also quasi 15% der Mittel für 15% der Bevölkerung, die mit einer Behinderung weltweit leben.
Also da tut sich was. Das ist der Blick in den globalen Süden. Aber wenn wir nochmal hier zu uns in den Norden gucken und ihr beide sagt, na, wir sind bei einer 4 von 10, aber allerhöchstens. Auch hier gibt es Organisationen. Jacqueline, du warst auch einige Jahre bei der Lebenshilfe in Aachen aktiv. Claudia, wir haben es vorhin gehört, engagiert sich bei der Lebenshilfe dann für ganz NRW. Claudia, was leistet eine Organisation wie die Lebenshilfe ganz genau?
Ja, die leisten zum Beispiel, dass erstens Menschen Arbeit bekommen. Und zwar nicht Arbeit, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern dass sie Aufgaben bekommen, Beschäftigung bekommen. Leider Gottes angewiesen auf Unternehmen und Firmen, die sagen, hier, wir geben die Aufgaben, die wir haben, lieber an eine Institution wie die Lebenshilfe, damit Menschen dort Beschäftigung haben, eine Aufgabe haben, ein Miteinander und etwas leisten können, was ihnen vielleicht auch ein gutes Gefühl gibt. Das wird immer weniger und natürlich jetzt im Zuge der KI-Jobs beziehungsweise Jobs, die wegfallen, weil KI sie viel schneller oder leichter macht oder Automatisierung sie wegfallen lässt, gibt es immer weniger Aufgaben und immer weniger Tätigkeitsbereiche. Das heißt, das ist eine sehr, sehr schwierige, aber ich glaube sehr extrem wichtige Aufgabe, Menschen Aufgaben zu geben. Dann gibt es dort beispielsweise auch Wohnprojekte. Es gibt ähnlich wie bei der Diakonie eben auch, die das in einem, hier zumindest in Nordrhein-Westfalen oder die ich unterstütze in Rodenkirchen, also südlicher Kölner Stadtteil, die das ein bisschen auf ganz Deutschland verteilt machen, Menschen einzubinden und auch immer wieder für Inklusion zu kämpfen und sich dafür einzusetzen. Das ist aber nur natürlich ein kleiner Teil, der getan werden kann, weil beispielsweise Unternehmen, um Menschen wieder in den normalen oder ins normale Arbeiten zurückzuführen, sich dafür engagieren und interessieren müssten. Und das tun sie viel zu wenig.
Das tun wir alle viel zu wenig, oder? Also wäre so eine Frage, was kann, was können wir alle beitragen? Ich nenne es mal die Zivilgesellschaft. Also es ist ein schwieriges Thema, das viele Menschen auch gerne ausblenden möchten. Wie ändern wir das?
Oh, ich glaube, da wird mir Jacqueline mit Sicherheit zustimmen, um einfach zeigen, dass Menschen mit körperlichen oder geistigen Herausforderungen sehr wertvolle Menschen und auch sehr wertvolle Teile der Gesellschaft sind. Und dass sie genauso dazugehören wie jeder andere, weil letztlich haben wir ja alle irgendwelche Herausforderungen oder Behinderungen. Also Dinge, die wir nicht können, die andere können oder gut können. Und die meisten von uns, sage ich jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, haben ein gutes Herz. Also möchten auch, dass es uns allen gut geht, so wie wir zusammenleben. Und darauf halt auch immer wieder hinzuweisen. Also ich werde nicht müde damit, mit meinem Bruder überall hinzugehen. Wo, also selbst wenn er beim Essen, wenn es ihm beim Essen etwas schwerer fällt und vielleicht auch für ihn etwas mühsamer ist, gibt es für mich kein Restaurant, wo ich mit meinem Bruder nicht hingehen würde. Und wenn ich auf Veranstaltungen oder Feiern der Lebenshilfe bin oder bei Feiern der Diakonie, mich mit Menschen mit oder ohne Herausforderungen gleich zu unterhalten und nicht zu unterscheiden, oh, das eine ist das, das andere ist das.
Jacqueline, was meinst du? Also was müsste passieren, damit, ich sag mal, Inklusion kein Sonderprojekt mehr ist, sondern wirklich normaler Teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders?
Ich glaube, wir brauchen einfach viel, viel mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung, egal welche Behinderung es ist und in allen Lebensbereichen. Weil wenn wir diese Berührungspunkte schaffen, dann merken, also das ist das, wie ich es erlebe, die Menschen ohne Behinderung, dass die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung, egal was sie haben, letztendlich die gleichen sind, die wir auch haben. Ne? Also wir wollen Freundschaften pflegen, wir wollen soziales Miteinander, wir wollen Bildung, wir wollen arbeiten, wir wollen etwas beitragen zur Gesellschaft. Und nur wenn wir diese Räume, sei es Schule, sei es Arbeit, sei es in der Gemeinde vor Ort, diese Räume schaffen, dann können wir diese Begegnungsorte gestalten und ja, zu mehr Inklusion beitragen und dass die Gesellschaft versteht, das sind Menschen wie du und ich mit Stärken, mit Schwächen, die einfach dazugehören.
Schön, ja, mehr Sichtbarkeit. Ich sollte nicht an der Diakonie Michaelshofen vorbeifahren, sondern einfach mal reingehen, oder?
Ja, wirklich. Also wunderbarer Geschäftsführer, tolles Unternehmen. Ich kenne ganz viele dort. Und es macht auch unheimlich viel Spaß, mal zu sehen. Genau das, was Jacqueline gerade gesagt hat, jetzt schlucke ich schon die R's. Es sind Menschen wie du und ich. Ja, also egal wo und wie man Menschen mit Herausforderungen oder Behinderungen begegnet, wir sind alle gleich und ich fasse Inklusion sogar noch größer. Also alle Menschen, egal ob sie, er, es, wie auch immer, das ist alles eine Form von Inklusion. Und wie der Göllner so schön sagt, deswegen lebe ich hier auch so gerne, jeder Jeck ist anders. Und das zu leben, wäre, glaube ich, schon so die höchste Form von Inklusion.
Wie wichtig ist, wie sagt man neudeutsch, Storytelling? Ich meine, du bist Kommunikationsprofi, schreibst eben Bücher, gibst sehr viele Coachings auch darüber, wie man etwas, nämlich sich selbst, authentisch und am besten verkauft. Wie kriegen wir so ein Thema, es geht ja nicht mehr ohne heutzutage, verkauft? Also wie kann man Menschen das Thema Inklusion besser nahe bringen? Außer durch die Sichtbarkeit, eine sehr nachvollziehbare Idee von Jacqueline.
Ja, ich hätte jetzt auch, wenn du es nicht ausgeschlossen hättest, gesagt, wirklich Sichtbarkeit und dem normalen und natürlichen Umgang damit. Das heißt, dass man immer wieder darauf hinweist, ja, das sind nicht diese Scheu hat, erstens zu fragen, wenn ich jemanden auf der Straße sehe und frage, kann ich dir helfen, weil er vielleicht im Rollstuhl sitzt und ein Problem hat, über die Straße zu kommen. Ganz viele Menschen haben dann auch so diese Berührungsangst, da darf ich doch jetzt nicht fragen, da kann ich doch jetzt nicht und das mache ich doch besser nicht, sondern einfach da den Mut zu haben. Da gibt es sicherlich auch welche, die einen anflaumen und sagen, nee, wieso sollte ich Hilfe brauchen? Das habe ich aber auch, wenn ich einer älteren Dame über die Straße helfen möchte und die mir dann sagt, nee, sehe ich etwa so alt aus, als wenn ich da nicht rüberkomme.
Ja.
Also diese Scheu so ein bisschen zu verlieren und die Berührungsangst zu verlieren und eben auch diesen offenen Blick zu bekommen, dass wir alle unterschiedlich sind und dass jeder Mensch zu unserem Leben dazugehört. Ich könnte, also im Grunde müsste ich genau das wiederholen, was Jacqueline eben gesagt hat, weil das trifft es auf den Punkt in allen Bereichen.
Dann ist es so und das ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube, ich hoffe, dass ihr viel bewegt habt in uns Menschen, in uns jetzt Zuhörenden. Bei mir habt ihr das. Wie kann daraus ein Hebel werden? Damit sind wir bei unserer wunderbaren Rubrik immer so im letzten Drittel hier von Mitmenschen. Also dieser eine sprichwörtliche Hebel, den man umlegt und dann ist alles anders. Deiner Claudia war, glaube ich, ne, Inklusion soll selbstverständlich werden, nicht mehr erklärungsbedürftig. Das wäre dein Wunsch.
Ja, und dass wir es einfach leben. Also, dass wir viel öfter auch die Situation suchen und uns gerade auch für Menschen interessieren, egal in welcher Lebenssituation, die vielleicht ein Stück Inklusion gebrauchen könnten, damit man da überhaupt nicht mehr drüber reden muss. Aber das sind natürlich auch politische Themen, also Bezahlung von Menschen, die in Werkstätten arbeiten, die im Monat, die, natürlich bekommen sie keine Bezahlung, aber wenn du für eine Arbeit, die du jeden Tag 8 Stunden machst, 120 Euro im Monat bekommst, dann ist das eher ein Trip in die Magengrube als eine Bezahlung und auch keine Wertschätzung. Und da so ganz viele Dinge zu tun. Ich glaube, dass da viel in der Politik getan werden sollte. Und da mache ich mich auch sehr stark für. Also wann immer es Veranstaltungen gibt mit Politikern oder mit Themen, die dann in Richtung Politik gesendet werden, bin ich ganz vorne dabei und schreibe auch immer direkt hier, weil ich glaube, das muss zum Teil auch noch höher angesetzt werden. Zum anderen aber auch, dass jeder Einzelne sich immer wieder bewusst macht, erstens, dass du geradeaus gehen kannst, dass du Zeitung lesen kannst, dass du Dinge siehst, wie du sie siehst, dafür kannst du nichts. Also du hast nicht im Himmel, als Ei und Spermie sich getroffen haben, gesagt, ich würde gerne in Deutschland geboren werden. Und zwar ohne körperliche, ohne geistige Herausforderungen, sondern einfach schön, gemütlich, mit netten, lieben Eltern und einer tollen Schule und genug Geld, um sich das leisten zu können. Sondern wir können nichts dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Und dass es uns so gut geht, genauso wenig können andere Menschen dafür, dass es ihnen nicht so gut geht. Also gibt es doch irgendwie überhaupt gar keinen Grund, Inklusion nicht zu leben, oder?
Jacqueline, was ist dein Hebel, dein Wunsch? Was muss sich ändern? Was müssen wir tun?
Ich würde sagen, der Hebel ist einfach machen. Wir müssen einfach machen. Wir stehen bei einer 4 von 10, wie Claudia das sagt, was Inklusion angeht. Und ich glaube, es sind genug Papiere auf der politischen Ebene unterzeichnet. Und wir können, glaube ich, ganz viel bewirken, wenn wir einfach machen. Der Weg entsteht beim Gehen und wir dürfen uns jetzt nicht davon entmutigen lassen, dass wir ja zum Thema Inklusion jetzt noch nicht ganz so viel erreicht haben, wie man schon erreicht haben hätte können, sondern einfach weitermachen.
Machen, weitermachen, für uns alle hinschauen, keine Scheu haben, fragen und uns alle mehr Sichtbarkeit wünschen. Ihr kennt jetzt sehr unterschiedliche Realitäten nach diesem Gespräch. Doch, sag ich mal, verbindet euch viel, nämlich Engagement, Perspektivwechsel, der Wunsch, was zu bewegen. Ich möchte von euch beiden gerne wissen, was nehmt ihr voneinander mit heute? Gibt's da was, Claudia?
Ja, wir hatten ja am Anfang dieses Thema Leidenschaft. Ich bewundere Jacqueline dafür, dass sie dabei so ruhig bleibt, weil ich mich bei dem Thema immer unheimlich aufrege, dass eben noch nicht viel mehr passiert und man es nicht viel mehr in Medien und Öffentlichkeit bringt. Also nehme ich von ihr diese Ruhe mit und einfach machen ist sonst auch immer mein Spruch. Mir geht's nur nicht schnell genug. Also vielleicht einfach geduldig sein und sich über das freuen, was schon da ist. Und nicht aufhören, beharrlich zu sein. Und sich nicht so darüber aufzuregen, dass erst so wenig passiert ist. Das nehme ich von Jacqueline mit.
Und Jacqueline, nimmst du auch was mit?
Ah, ich nehme ganz viel mit. Also ich weiß jetzt, dass Claudia so viel mehr macht als das Wetter und dass uns tatsächlich das Thema Behinderung und Inklusion verbindet. Und das ist toll, weil mir macht das immer Mut, wenn ich von anderen Menschen höre, die einfach auch an dem Thema dran sind und auch ab und zu das Gefühl haben zu scheitern. Und dass es nicht weitergeht.
Herrlich. Toll. Claudia, weil wir es vorhin angesprochen haben, ich habe es versprochen und das wollen wir nicht vergessen. Es gibt nämlich noch ganz frisch neues Engagement bei dir. Und das trägt einen eher ungewöhnlichen Namen, D-O-U-V. Wie sprechen wir es aus?
Das ist die deutsche Organisation der Unfallchirurgen. Also da geht's.
Und sagen die dann doof oder sagen die immer D-O-U-V?
D-O-U-V. Eigentlich sagt man Osteoporose-Kampagne und den Schirmherr davon, den nenne ich gar nicht so oft. Von daher, ja, du hast natürlich recht, ein sperriges Wort. Aber die Kampagne und das Thema ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges.
Ja, nämlich welches? Osteoporose, Vorbeugung, Hilfe, bessere Therapien oder worum geht es da?
Nein, erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass es das gibt. Also ich habe eine 91-jährige Tante, die hat vor 3 Jahren so schlimme Rückenschmerzen gehabt, also mit 88, dass sie sich kaum bewegen konnte, wurde 3-mal behandelt, bis dann der 4. endlich Orthopäde sagte, sagen Sie mal, haben Sie sich eigentlich hier auf Osteoporose untersuchen lassen? Und da kam raus, dass sie das ganz schwer hat, aber noch nie getestet wurde, noch nie eine Knochendichte-Messung hat machen lassen. Und als Frau hat man damit ja ein besonderes Thema, insbesondere wenn man so jenseits der 45 ist, also quasi in die Wechseljahre kommt und ganz viele Menschen wissen darüber nichts. Und man kann was dagegen tun, man kann sich untersuchen lassen, man kann ja einerseits vorbeugen, aber auch wenn man denn betroffen ist, es behandeln lassen. Und dass es überhaupt noch Menschen gibt, die über, du hast es eben angesprochen, ich bin leider in der Familie sehr früh mit sehr schlimmen Krankheiten in Berührung gekommen. Das heißt, ich bin ein großer Freund von Vorbeugen, denn wenn ich weiß, was auf mich zukommen kann, kann ich vorher was dagegen tun. Und ich finde, bei Osteoporose sollte man gerade, was Frauen angeht, natürlich alle Menschen, aber Frauen besonders betroffen, sollte man darauf hinweisen, hallo, bitte erkundigt euch doch und lasst euch informieren oder informiert euch und lasst euch beraten, was man tun kann und es dann auch zu tun. Statt dass man dann irgendwie mit 65 sich einmal nach rechts dreht und auf einmal ist die Hüfte gebrochen.
Merkposten an mich selbst, meiner Frau Bescheid sagen.
Ja, bitte, bitte, bitte.
Ja, ja, ja. Wobei, die hört ja diesen Podcast.
Wenn sie eine gute Frauenärztin hat oder einen guten Orthopäden, wird sie es hoffentlich schon wissen.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank euch beiden. Zwei Frauen, zwei Wege, aber ein gemeinsames Ziel, das niemand vergessen wird. Claudia, danke für deine Offenheit, dein Engagement, deine ja wirklich klare Stimme. Jacqueline, danke für deine Arbeit, da wo die Welt komplex wird, aber Hilfe eben dennoch ankommen muss. Mehr Infos zu Claudias Projekten und natürlich auch zu den Miserior-Projekten findet ihr wie immer in den Shownotes, also den Notizen zu diesem Podcast. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder bei Mitmenschen. Bis dahin kann ich nur sagen, lasst uns hinschauen und handeln. Und Claudia, Jacqueline, danke für dieses wunderbare Gespräch.
Danke dir.
Danke.
Das war Mitmenschen, der Miserior-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserior.de.